Dritter Mose, Kapitel 13 und Kapitel 14. Unser Thema heute Abend ist Aussatz. Allgemeine Jubelschrei. Aussatz. Das Wort Aussatz, das war ein allgemeiner Ausdruck für offensichtlich verschiedene Dinge hier, verschiedene Krankheiten, Hausausschlag, Hautausschlag, Schwüre, Schimmel an Häusern. Aber im Besonderen war es eine Form von Lepra, einer anderen Form als die wir heute kennen. Das war unheilbar, außer durch ein Wunder ist eigentlich niemand geheilt worden von dieser Krankheit. Aussatz. Was kann uns das heute sagen? Warum studieren wir das? Warum übergehen wir die Kapitel nicht einfach? Aussatz. Hebräerbrief sagt uns, dass das Gesetz ein Schatten der zukünftigen Dinge ist. Das heißt, im Alten Testament haben wir Bilder, haben wir Lektionen für unser geistliches Leben heute, im Neuen Bund. Und es hat uns viel zu sagen. Aussatz. Aussatz in der Bibel ist immer ein Bild für Sünde. Und wir werden die Parallelen sehen, wenn wir uns das angucken, wenn wir darüber nachdenken. Wie war das bei Aussatz oder bei Lepra? Das ist zuerst auf der Haut aufgetreten, so kleine rote Flecken, dann sind sie größer geworden, dann sind sie weiß geworden, dann haben sie sich ausgebreitet über den ganzen Körper. Dann als nächstes haben die Haare begonnen auszufallen und die Fingernägel und die Zehennägel locker zu werden und auszufallen und zu faulen, und dann sind die Finger und die Zehen gefühllos geworden. Die Krankheit, die zerstört die Nervenenden. Kein Gefühl mehr. Und dann haben die Finger, die Zehen begonnen zu faulen und abzufallen, und Gaumen ist geschrumpft, sodass die Zähne ausgefallen sind, und begonnen das Gesicht zu zerfressen bis zur Nase und Gaumen und Augen. Eine furchtbare Krankheit. Aber ein perfektes Bild für Sünde. Diese Krankheit hat dich aufgefressen, bis du gestorben bist. Und das ist, was Sünde tut in unserem Leben. Der Lohn der Sünde ist der Tod. Sünde wird dich umbringen. Und wie bei diesem Aussatz, wie bei dieser Lepra. Sünde beginnt oft klein. So unter der Haut ein bisschen. Unsichtbar, vielleicht in unseren Gedanken. Wir nehmen es manchmal leicht. Ja, ich kann ein bisschen spielen damit, es ist nicht so schlimm, sieht keiner. Aber dann kommen diese kleinen Ausbrüche. Und wir sagen vielleicht noch immer, ist kein Problem, jeder tut es. Am Anfang ist es schmerzlos, wie die Lepra. Ah, kleine Punkte, kleiner Ausschlag, kein Problem. Macht ja Spaß, es befriedigt unser Fleisch. Ja, wenn Sünde keinen Spaß machen würde, würde es niemand tun. Für eine Zeit lang macht es Spaß, aber dann wächst das Ganze langsam und immer mehr, und es wird zerstörerisch, es wird tödlich. Deswegen ist es wichtig, dass wir den Anfängen wehren, diesen Beginn. Wenn es vielleicht noch nicht sichtbar ist, vielleicht noch da oben. Dass wir nicht beginnen, mit Sünde zu spielen. Weil als nächstes verlierst dann du deine Sensibilität für Sünde. Du wirst gefühllos, du wirst abgestumpft. Zuerst bist du vielleicht noch überführt, aber je mehr und mehr du nachgibst und damit spielst, desto gefühlloser wirst du. Desto weniger machst du dir aus. Im Epheserbrief im Kapitel 4 heißt es über die Heiden, dass sie abgestumpft sind. Und weil sie abgestumpft sind, haben sie sich selbst der Ausschweifung hingegeben, im Ausübung jeder Unreinheit mit Gier. Und wir sehen Menschen, die in Sünde leben, die sind verblendet. Die sehen nicht mehr, da ist gar keine Sündenerkenntnis mehr da. Keine Überführung. Denken, hey, es ist toll, was ich da mache, und ich bin cool. Wenn sie sich in Wirklichkeit selbst zerstören und selbst verletzen. Ein trauriger Zustand, wir müssen beten für diese Menschen. Bitten, dass der Heilige Geist die Blindheit wegnimmt von den Augen, dass sie wirklich erkennen können. Weil ohne Sündenerkenntnis kommt niemand zu Jesus. Wenn jetzt zuerst diese Überführung da ist, dass ich einen Erretter brauche. Sünde verursacht Zerstörung. Es fault es, es stinkt. Es bringt dich um. Lass dich nicht täuschen. Sünde wird dich umbringen. Der Lohn der Sünde ist immer Tod, ist immer Zerstörung. Es verletzt dich selbst, verletzt Beziehungen, zerstört Beziehungen, deine Beziehung mit Gott, deine Beziehung mit anderen Menschen. Und wenn diese Seuche nicht in die Schranken gewiesen wird, dann wird vielleicht der ganze Leib, der ganze Gemeindeleib oder wenn es ganz schlimm kommt, eine ganze Gesellschaft infiziert. Und das ist tödlich. Wir werden jetzt einige Anzeichen sehen, wie wir Sünde erkennen können in unserem Leben. Und wenn wir sie sehen und erkennen, dann werden wir hoffentlich aufhören damit, bevor die Krankheit völlig ausbricht und uns zerstört. Kapitel 13, Vers 1. Und der Herr redete zu Mose und zu Aaron, wenn ein Mensch in der Haut seines Fleisches eine Erhöhung oder einen Schorf oder einen Flecken bekommt, und es wird in der Haut seines Fleisches zu einem Aussatzmal, dann soll er zum Priester Aaron gebracht werden oder zu einem von seinen Söhnen, den Priestern. Und besieht der Priester das Mal in der Haut des Fleisches und das Haar in dem Mal hat sich weiß verwandt und das Mal erscheint tiefer als die Haut seines Fleisches, dann ist das Mal Aussatz. Also wir sehen einige Dinge hier. Das erste ist, wenn ein Mensch in der Haut seines Fleisches eine Erhöhung hat. Eine Erhöhung des Fleisches, dass das Fleisch irgendwie wächst. Das ist eigentlich, was Sünde ist. Eine Erhöhung des Fleisches. Das Fleisch, meine sündige Natur erhebt sich. Sagt ich folge meinen Impulsen. Ich will befriedigt werden, ruft das Fleisch. Mein Wille, nicht Gottes Wille. Erhebung des Fleisches, Stolz. Manche sagen, ah, Stolz ist nicht so schlimm. Oh ja, ist die schlimmste Sünde. Das ist das Grundübel von allen. Luzifer ist gefallen deswegen und zu Satan geworden, weil er sich erhoben hat, weil er stolz war, weil er Gott gleich sein war. Also pass auf Stolz. Das zweite ist Schorf. Was ist Schorf? Schorf ist eine Kruste. Es bedeckt eine Wunde oder ein Geschwür. Ist auch immer ein Warnzeichen. Pass auf, wenn du dich dabei erwischst, dass du Sünden versteckst in deinem Leben. Ein Bereich in meinem Leben, wo niemand was wissen darf davon, was ich da tue. Was ich von mir aus nachts am Computer tue. Oder ich fange an zu lügen, damit die Eltern nicht wissen, wo ich wirklich bin. Oder es gibt ein Problem, eine Wunde in meinem Leben, die ich bedecke. Hey, das lasse ich ihm nicht sehen, dass mich das verletzt hat, was er getan hat. Es wird bedeckt. Aber innerlich ist diese Unversöhnlichkeit, diese Bitterkeit und die frisst so unter der Oberfläche weiter. Die frisst dich auf. Und du musst es aufdecken. Du musst Versöhnung suchen. Und egal, ob ich gesündigt habe oder ob ich verletzt worden bin, weil ein anderer gegen mich gesündigt hat. Wir müssen es aufdecken und Versöhnung suchen. Sonst frisst es weiter unter dem Schorf, unter der Oberfläche. Im 1. Johannes, im Kapitel 1, im Vers 7, heißt es, wenn wir im Licht wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesus, seines Sohnes, reinigt uns von jeder Sünde. Das Blut Jesu kann uns reinigen, aber wenn wir im Licht wandeln, wenn wir unsere Sünden aufdecken und bekennen, wenn wir sagen, Herr, verzeih mir, ich bekenne das, das muss raus aus meinem Leben. Das ist der Startpunkt, wo Heilung möglich wird. Also wann immer du dich dabei erwischst, Dinge zu verbergen, ist eine rote Lampe, ist ein Warnsignal. Ich denke, wir als Christen sollten total offen leben können. Sollten sagen können, hey, du kannst jederzeit in mein Haus oder in meine Wohnung oder in mein Zimmer kommen. Ich habe nichts zu verbergen. Du darfst mir alle Fragen stellen. Ich habe ein gutes Gewissen vor Gott. Ich kann dir alles erzählen. Ich muss nichts verstecken in meinem Leben. Wir müssen auch einander helfen. Die Bibel sagt uns, wenn du jemand anderen sündigen siehst, dann dürfen wir das nicht ignorieren, sondern wir müssen ihnen helfen, das in Ordnung zu bringen, weil es zerstört. Wir können Dinge nicht unter der Oberfläche fressen lassen. Das Dritte, was wir sehen, sind Flecken. Weiße Flecken. Hey, du hast Flecken in deinem Leben, Sünde in deinem Leben, aber du sagst, das sind weiße Flecken. Es macht Spaß. Hey, es macht Spaß, mit meiner Freundin zu schlafen, bevor ich verheiratet bin. Oder es macht Spaß, das Saufgelage oder die schmutzigen Filme anzuschauen oder den Joint zu rauchen, das Verbotene zu tun, den Kaffeeklatsch. Es macht Spaß. Und Sünde ist so dieser weiße Punkt. Der Höhepunkt des Tages, der Höhepunkt der Woche. Das ist ein Fleck, aber ein weißer Fleck. Und die, wie gesagt, die Sünde scheint eine Zeit lang schön und attraktiv zu sein, bis ihr wahres Gesicht zeigt. Und das Ende davon ist Zerstörung und Tod. Wir lesen hier von dem Haar, was in dem Maul steckt. Das ist eine haarige Angelegenheit. Vers 3, ein Mal, das tiefer erscheint als die Haut seines Fleisches. Es ist tiefer als die Haut. All diese äußeren Dinge sind Symptome, aber die Ursache ist tiefer, die ist unter der Haut, unter der Oberfläche. Der Aussatz kommt von innen und auch Sünde, Sünde kommt von innen, Sünde kommt aus dem Herzen. Jesus hat gesagt in Matthäus 15, denn aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Dieberei, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Jeremia sagt uns im Kapitel 17, er sagt, trügerisch oder böse ist das Herz, mehr als alles und unheilbar ist es. Wie Lepra, unheilbar. Das Problem ist, dass wir von Natur aus ein böses Herz haben, eine sündige Natur. Und die Lösung ist deswegen nicht, dass wir das Fleisch reformieren. Oder versuchen, es besser zu machen oder zu zähmen. Sondern was wir wirklich brauchen, ist eine Operation, eine Herzoperation. Wir brauchen ein neues Herz, eine neue Geburt. Und deswegen sagt es hier, wir sollen zum Priester kommen. Wer ist der Priester? Ja, das wissen wir, ist Jesus, unser Hohepriester. Und nur er kann uns heilen, nur er kann uns reinigen. Im Alten Testament ist interessant, wird nur ein Mensch gereinigt. Ein Mensch, von dem wir lesen, dass er geheilt wird. Wir haben diese ganzen Rituale, von denen wir hier lesen werden, die haben die so gut wie nie durchführen müssen, diese Reinigungszeremonien. Ein Mensch im Alten Testament, und das war der Syrer Naaman im 2. Könige Kapitel 5. Könnt ihr nachlesen, wenn ihr wollt. Aber dann, als Jesus gekommen ist, sind die Leute links und rechts geheilt worden. Es war eines der Zeichen, dass er der Messias war. Sie haben ihn gefragt, was sollen wir sagen dem Johannes dem Täufer, als er gefragt hat, bist du der, der kommen soll? Und eins der Dinge war, die Aussätzigen werden gereinigt. Ich mag das. In Markus 1 kommt ein Aussätziger zu Jesus und er sagt, Herr, wenn du willst, dann kannst du mich reinigen. Das heißt dann weiter, Jesus war innerlich bewegt, er hatte Barmherzigkeit und er streckte seine Hand aus, rührt ihn an und spricht zu ihm, ich will, sei gereinigt. Jesus will uns reinigen. Jesus sagt in Johannes 6, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Wenn wir zu ihm kommen, dann wird er uns vergeben und er wird unser krankes Herz heilen. Auch schon prophezeit im Alten Testament in Hesekiel 11, ich werde ihnen ein neues Herz geben und einen neuen Geist in ihr Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus ihrem Fleisch entfernen und ihnen ein fleischernes Herz geben, damit sie in meinen Ordnungen leben und sie befolgen. Neues Herz, wir brauchen eine Herzoperation. Bevor ein Mensch nicht von Neuem geboren ist, von oben her neues Leben hat, dann kann er gar nicht erst beginnen, heil zu werden. Wir brauchen ein neues Herz von Gott. Das Problem ist von innen. Von innen unser Herz, unsere Gedanken, unsere Motivationen. Da fängt Sünde an. Und wir sehen auch Sünde in unserem Leben, auch wenn wir von neuem geboren sind. Wir haben doch immer diese alte sündige Natur. Und wenn wir die dominieren lassen, wenn wir unsere Gedanken nicht kontrollieren, und dann wird es irgendwann mal einen Ausbruch geben. Es kommt von innen heraus. Jesus sagt, von was das Herz voll ist, von dem geht der Mund über. Es wird sichtbar werden, früher oder später. Das ist natürlich, wie Jesus das Gesetz ausgelegt hat. Er hat gesagt, es kommt aufs Herz an. Wenn du deinen Bruder hast, hast du ihn schon ermordet, auch wenn nach außen vielleicht gar nichts sichtbar ist. Aber es ist das Herz. Es fängt innen an, von innen nach außen. Und deswegen fängt der geistliche Kampf innen an, in den Gedanken. Dass ich, weiß nicht, von mir sexuelle Fantasien nicht spielen lasse. Oder nicht nachdenke, oh, der so und so ist so viel netter und einfühlsamer als mein Mann. Oder solche Dinge. Oder rachsüchtige Gedanken nachspinnen. Es fängt da drinnen fängt es an. Und wenn wir das laufen lassen, wenn das unkontrolliert bleibt, dann wird es irgendwann zum Ausbruch kommen. Es ist wichtig, dass wir ansetzen, die Sünde dort stoppen und dort kontrollieren, wo das Ganze beginnt, im Anfangsstadium. Und unsere Gedanken von Gottes Geist kontrollieren lassen und unsere Gedanken auf das ausrichten, was oben ist, wie der Paulus uns sagt, dass wir sie mit Gottes Wort und mit guten Dingen füllen. Vers 4. Und wenn der Flecken in der Haut seines Fleisches weiß ist und nicht tiefer erscheint als die Haut, und sein Haar hat sich nicht in weiß verwandelt, dann soll der Priester den, der das Mahl hat, für 7 Tage einschließen. Und besieht es der Priester am 7. Tag, und siehe, das Mahl ist in seinen Augen stehen geblieben, das Mahl hat in seiner Haut nicht um sich gegriffen, dann soll der Priester ihn zum 2. Mal für 7 Tage einschließen. Vers 6, und besieht der Priester am 7. Tag zum 2. Mal, und siehe, das Mahl ist blass geworden, und das Mahl hat nicht um sich gegriffen in der Haut, dann soll der Priester ihn für rein erklären, es ist scharf. Er soll seine Kleider waschen und ist rein. Wenn aber der Schorf in der Haut weiter um sich greift, nachdem er sich dem Priester zu seiner Reinigung gezeigt hat, dann soll er sich dem Priester zum 2. Mal zeigen. Und besieht ihn der Priester und sieht, der Schorf hat in der Haut um sich gegriffen, dann soll der Priester ihn für unrein erklären, Aussatz ist es. Also sie waren vorsichtig, die haben keine voreiligen Schlüsse gezogen, sondern okay, haben es mal eine Zeit lang beobachtet. Ja, musste sich mal für ein paar Tage einschließen, für 7 Tage, und dann, wenn es noch immer nicht klar war, für weitere 7 Tage, 14 Tage. War vorsichtig, keine voreiligen Schlüsse. Es war auch ein Schutz vor der Ausbreitung von Krankheiten wie Masern oder Pocken oder solche Dinge, die kein Aussatz waren. Aber hat geholfen, dass die daheim geblieben sind, bis es ausgeheilt war. Und hat das Volk beschützt. Vers 9, wenn ein Aussatzmal an einem Menschen entsteht, dann soll er zum Priester gebracht werden. Und besieht ihn der Priester und sieht, es ist eine weiße Erhöhung in der Haut, und sie hat das Haar in weiß verwandelt, und eine Bildung von wildem Fleisch ist in der Erhöhung, dann ist es ein alter Aussatz in der Haut seines Fleisches. Und der Priester soll ihn für unrein erklären. Er soll sich nicht einschließen, denn er ist unrein. Wildes Fleisch. Ist auch so eine Sache. Wildes Fleisch, Zornausbrüche. Wenn das Fleisch wild wird, pass auf. Und dann wirst du sündigen, wenn du es nicht zähmst. Dein wildes Fleisch. Vers 12, wenn aber der Aussatz in der Haut kräftig ausbricht und der Aussatz die ganze Haut dessen, der das Mahl hat, bedeckt, von seinem Kopf bis zu seinen Füßen, wohin auch die Augen des Priesters sehen, und der Priester sieht ihn und sieht, der Aussatz hat sein ganzes Fleisch bedeckt, dann soll er den, der das Mahl hat, für rein erklären. Hat er sich ganz in weiß verwandelt, ist er rein. Wenn er von Kopf bis Fuß bedeckt war, dann wurde er als rein erklärt. Was immer das heißt, vielleicht war der Aussatz dann nicht aktiv. Also ein schönes Bild da, wenn mir bewusst ist, dass ich von Kopf bis Fuß aussätzig bin, von Kopf bis Fuß ein Sünder bin. Wenn ich meinen Stolz aufgebe und nicht länger zudeck die Sachen, nicht länger Ausreden suche und sage, ich bin als Kind zu heiß gebadet worden und er oder sie und was sie mir angetan haben und entschuldige das, meine Sünde. Wenn mir bewusst ist, ich bin von Kopf bis Fuß ein Sünder und ich komme mit der Einstellung, komme ich vor meinen hohen Priester Jesus, dann werde ich gereinigt werden. Aber ich muss an den Punkt kommen, wo ich sage, Gott, du hast recht. Ich bin ein Sünder, ich brauche dich, Jesus. Hilf mir. Solange du glaubst, du hast noch irgendwas Gutes in dir und zumindest ein Teil, womit du dir Errettung oder Erlösung verdienen kannst, dann kannst du nicht gerettet werden, nicht gereinigt werden. Die Bibel sagt uns, es ist aus Gnade und durch Glauben allein, durch das Werk Jesu am Kreuz allein. Wir können nichts hinzufügen. Vers 14. An dem Tag aber, da wildes Fleisch an ihm gesehen wird, wird er unrein sein. Und sieht der Priester das wilde Fleisch, dann soll er ihn für unrein erklären. Das rohe Fleisch ist unrein. Aussatz ist es. Also wenn der Aussatz zurückkommt, manche Menschen sehen aus, als wären sie geheilt. Geistlich gesprochen, als hätten sie ihr Leben aufgeräumt. Als wären sie auf dem richtigen Weg und dann plötzlich sind sie wieder zurück in ihrem alten Lebensstil der Sünde. Und Johannes sagt uns klar im ersten Johannesbrief, im Kapitel 3, im Vers 6, er sagt, jeder, der in ihm bleibt, sündigt nicht. Das heißt, der in Jesus bleibt. Jeder, der sündigt, hat ihn nicht gesehen, noch ihn erkannt. Die Rede ist hier von bewusster Sünde, von bewusster, gewohnheitsmäßiger Sünde, von einem Lebensstil in Sünde. Wenn jemand so bewusst in Sünde lebt, dann ist er nicht gerettet. Spricht hier nicht von jemandem, der kämpft und hinfällt, sondern es ist ein Lebensstil, jemand, der sagt, es ist mir egal, was Gott sagt. Ich mache, was ich will. Ich lebe, wie ich will. Es gibt einen Unterschied zwischen einem Schaf und einem Schwein, wenn die in den Dreck fallen. Das Schaf mag vielleicht in den Dreck fallen, aber es wird so schnell wie möglich rauskommen. Das Schwein fühlt sich wohl dort. Du kannst es mit ins Haus nehmen und waschen und einparfümieren und salben. Bei der ersten Gelegenheit, wenn die Tür offen steht, wird es wieder hinaus und in den Dreck. Das ist der Unterschied. Vers 18. Und wenn im Fleisch in dessen Haut ein Geschwür entsteht und wieder heilt, und es entsteht an der Stelle des Geschwürs eine weiße Erhöhung oder ein weiß-rötlicher Fleck, dann soll er sich dem Priester zeigen. Also jetzt Aussatz an einem Geschwür, Verse 18 bis 23. Wir werden das jetzt nicht alles im Detail durchlesen. Aussatz an Geschwür. Sünde ist wie ein Geschwür, wie ein Krebsgeschwür. Es greift um sich. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Deswegen ist es wichtig, dass es nicht unkontrolliert bleibt. Verse 24 bis 28 haben wir Aussatz in einer Brandwunde. Und manchmal verbrennen wir uns in unserem Leben die Finger. Entweder wir tun was Dummes und tun uns weh oder so feurige, heiße, schwierige Umstände. Wir werden verbrannt, Schicksalsschläge. Oft sind es andere Menschen, die gegen uns sündigen. Und wir haben eine Brandwunde. Und in solchen Situationen sind wir sehr anfällig für Aussatz. Sind wir anfällig für Bitterkeit und Unversöhnlichkeit. Und dass wir Gott anklagen, dass wir ins Selbstmitleid verfallen. Sei vorsichtig in solchen feurigen Zeiten, wo du verletzt worden bist, wo du eine Brandwunde hast, dass nicht solche Dinge unter deiner Haut weiter wachsen und dich von innen her auffressen. Wir müssen die zu Jesus bringen, sie Jesus bekennen und sagen, Jesus, hilf mir, ich möchte mich in deiner Kraft davon abwenden. Ich vergebe und was immer dazugehört. Und dann kann die Wunde heilen. Verse 29 bis 44 haben wir Aussatz an Kopf und Bart. Und Sünde beginnt sehr oft da oben. Oder meistens, würde ich sagen, da oben. Kopf oder das Haupt war auch immer ein Zeichen für Autorität. Es zeigt uns, dass diejenigen, die in Leiterschaft sind, eine besondere Verantwortung haben. In der Gemeinde, in der Familie, der Ehemann und Vater. Sünde als Leiter ist doppelt zerstörerisch, weil es nicht nur mich zerstört, sondern noch viele andere, die Gott mir anvertraut hat. Und deswegen ist es wichtig, besonders ein Vorbild zu sein und verantwortlich zu sein. Sehen das im Alten Testament. David ist ein gutes Beispiel, wo David sündigt und das ganze Volk muss leiden. Vers 40, das ist jetzt der Vers für den Mark. Und wenn bei jemandem sein Kopf kahl wird, ist er ein Glatzkopf. Und jetzt ist die gute Nachricht. Rein ist er. Und wenn sein Kopf an seiner Vorderseite kahl wird, ist er stirnglatzig. Aber rein ist er. Das sind die Leute, die dann die Haare so drüber kämmen. Aber rein ist er. Es war einfach zu gut, um das auszulassen. Vers 45. Und der Aussätzige, an dem das Mahl ist, seine Kleider sollen zerrissen und sein Kopfhaar soll frei hängen gelassen werden. Und er soll seinen Bart verhüllen und ausrufen, unrein, unrein, all die Tage, die das Mahl an ihm ist, soll er unrein sein, unrein ist er. Allein soll er wohnen, außerhalb des Lagers soll seine Wohnung sein. Seine Kleider zerrissen, das Kopfhaar freilassen, hängen lassen. Hat in ständiger Trauer gelebt, das war ein Zeichen der Trauer. Der Aussätzige hat in ständiger Trauer gelebt. Er war ausgeschlossen, musste außerhalb des Lagers wohnen und wenn er irgendwo in die Nähe von Menschen gekommen ist, musste er schreien, unrein, unrein. Die Leute haben teilweise Steine auf die geworfen, um die wegzuhalten. War einsam, allein soll er wohnen. Das Resultat von Sünde. Resultat von Sünde, Konsequenz davon ist Trauer, gebrochenes Herz, zerstörte Beziehungen zwischen Gott und auch mit den Menschen. Einsamkeit. Es ist die Hölle letztendlich. Es ist ein einsamer Ort. Es ist nicht, hey, all meine Freunde sind dort und wir haben eine tolle Party. Nein, es ist äußerste Finsternis, sagt Jesus. Ganz allein, bis in Ewigkeit. Einsamkeit. Ausgeschlossen sein. Außerhalb des Lagers. Das war auch ein Schutz für das Volk natürlich, eine Art Quarantäne. Und wenn unsere Politiker heute mit Aids so umgehen würden, oder ähnlich, dann wäre wahrscheinlich das Leben von Millionen und Milliarden von Menschen gerettet worden. Das Problem ist, dass die Diskussion sehr politisch geführt wird, mit diesen kleinen Randgruppen, die, naja, das Ganze sehr beeinflussen, aber wir reden heute nicht über Politik. Gott sagt es aber auch uns als Gemeinde. Wenn jemand bewusst in Sünde leben will und nicht Buße tun will, dann sagt uns Gott ganz klar, dann soll er aus der Gemeinde ausgestoßen werden. Außerhalb des Lagers. Hinaus. Wenig Sauerteig, ist auch ein Bild für Sünde durchsäuert, den ganzen Teig oder den ganzen Leib. Und die gesunden Schafe müssen beschützt werden. Das ist eine Motivation. Die andere Motivation ist aber, denjenigen zur Umkehr zu bringen. Das soll keine Strafe sein oder nichts mit Bitterkeit oder Verachtung, sondern das Ziel ist Wiederherstellung, Heilung. Mann, du zerstörst dein Leben und wenn du nicht umkehrst, dann Konsequenz der Sünde ist Todes, Zerstörung. Tust dir selbst weh. Mit einem weinenden Auge. Falls sowas je notwendig sein sollte. Vers 47. Aussatz an Kleidern. Also Aussatz war weitergefasst. Das war scheinbar auch gesundheitsschädlicher Pilz oder Schimmel oder was immer das war an diesen Kleidungsstücken. Und wenn an einem Kleid ein Aussatz mal entsteht, an einem Kleid aus Wolle oder an einem Kleid aus Leinen oder an einem Gewebe oder an einem Gewirkten aus Leinen oder aus Wolle oder an einem Fell oder an irgendeinem Fellwerk und das Mal ist grünlich oder rötlich, sieht man so richtig den Schimmel, kann man sich so richtig schön vorstellen, oder am Fell oder am Gewebe oder am Gewirkten oder an irgendeinem Gerät aus Fell, ist es das Mal des Aussatzes. Man soll den Priester besehen lassen. Es den Priester besehen lassen. Und der Priester besehe das Mal und schließe das, worauf das Mal ist, 7 Tage ein. Und sieht er das Mal am 7. Tag, dass das Mal um sich gegriffen hat, am Kleid oder am Gewebe oder am Gewirkten oder am Fell, nach außen, wozu das Fell verarbeitet wird, dann ist das Mal ein bösartiger Aussatz. Unrein ist es. Und man soll das Kleid oder das Gewebe oder das Gewirkte aus Wolle oder aus Leinen oder jedes Gerät aus Fell, worauf das Mal ist, verbrennen. Denn ein bösartiger Aussatz ist es, mit Feuer soll es verbrannt werden. Also Aussatz auch an materiellen Dingen. Und manchmal sehr wörtlich, manche Kleidungsstücke propagieren Sünde. Machen Werbung dafür. T-Shirts mit so zweideutigen Aufdrucken. Manche Kleidungsstücke sind nicht lang genug. Gott sagt uns hier, was wir tun sollen damit. Wir sollen sie nicht tragen, wir sollen sie verbrennen. Weg damit. Und schenk sie nicht den Freunden. Schmeiß sie weg. Wenn es für dich nicht gut ist, dann ist es auch für sie nicht gut. Aber wenn wir so zweideutige Dinge tragen, dann denken die Leute, es ist okay. Ist nicht gut. Vielleicht ist es keine Kleidung, vielleicht sind es Zeitschriften oder Videos oder ich denke bei Zeitschriften, ich denke an so Zeitschriften wie Bravo, ja, wo die Teenies von klein an zu Unzucht erzogen werden. Ha, Frage an Dr. Sommer, ich bin 14 und noch Jungfrau, bin ich normal? Solche Dinge, es ist zerstörerisch. Soll nicht in unsere Nähe kommen. Nicht in unser Haus kommen. Videos, Poster, Musik mit perversen Messages. Oder antichristlichen Botschaften. Verbrennen. Weg damit. Lass es nicht nah an dich herankommen. So wie die Kleidung. Gehen wir weiter ins Kapitel 14, in den Vers, zum Vers 33. Wir werden später wieder zurückkommen. Da haben wir Aussatz an Häusern. Wenn wir schon bei Aussatz an materiellen Dingen sind. Und der Herr redete zu Mose und zu Aaron, wenn ihr in das Land Kanaan kommt, das ich euch zum Eigentum gebe und ich im Land eures Eigentums ein Aussatzmal an ein Haus setze, dann soll der, dem das Haus gehört, kommen und es dem Priester melden und sagen, es sieht mir aus wie ein Mal am Haus. Das reimt sich. Ist gut. Sieht mir aus wie ein Mal am Haus. Und der Priester soll gebieten, dass man das Haus ausräumt, ehe der Priester hineingeht, das Mal zu besehen, damit nicht alles, was im Haus ist, unrein wird. Danach soll der Priester hineingehen und das Haus zu besehen. Und besieht er das Mal und siehe, das Mal ist an den Wänden des Hauses grünlich oder rötliche Vertiefungen, da wuchert der Schimmel, und sie erscheinen tiefer als die Wand, dann soll der Priester aus dem Haus hinaus und in den Eingang des Hauses gehen und das Haus für 7 Tage verschließen. Und der Priester soll am 7. Tag wiederkommen und besieht er es und siehe, das Mal hat in den Wänden des Hauses um sich gegriffen, dann soll der Priester gebieten, dass man die Steine, an denen das Mal ist, herausreißt und sie hinauswirft, nach draußen, vor die Stadt, an einen unreinen Ort. Das Haus aber soll man inwendig ringsum abkratzen und den Lehm, den man abgekratzt hat, hinausschütten, nach draußen, vor die Stadt, an einen unreinen Ort. Und man soll andere Steine nehmen und sie an die Stelle der herausgerissenen Steine bringen. Und man soll anderen Lehm nehmen und das Haus damit verputzen. Wenn aber nach dem Ausreißen der Steine, nach dem Abkratzen des Hauses und nach dem Verputzen das Mahl zurückkehrt und am Haus ausbricht, dann soll der Priester kommen. Und besieht er es und siehe, das Mahl hat am Haus um sich gegriffen, dann ist es ein bösartiger Aussatz am Haus. Unrein ist es. Man soll das Haus niederreißen, seine Steine und sein Holz und allen Lehm des Hauses und es hinausbringen nach draußen vor die Stadt an einen unreinen Ort. Und wer in das Haus, solange es verschlossen ist, hineingeht, wird bis zum Abend unrein sein. Und wer in dem Haus schläft, soll seine Kleider waschen. Und wer in dem Haus ist, soll seine Kleider waschen. Wenn aber der Priester wieder hineingeht und es besieht und siehe, das Mahl hat nach dem Verputzen des Hauses nicht um sich gegriffen am Haus, dann soll der Priester das Haus für rein erklären, denn das Mahl ist geheilt. Und er soll, um das Haus zu entsündigen, und jetzt schauen wir uns später an, diese ganze Zeremonie zur Reinigung. Ausschatzschimmel an Häusern. Zwei Dinge, die wichtig sind hier. Das erste ist, wenn sowas auftritt, die erste, was sie tun sollten, ist die infizierten Steine und den Putz rauswerfen. Durch neue, durch gesunde ersetzen. Und das zweite ist, wenn das Zeug wiedergekommen ist, der Aussatz wiedergekommen ist, das ganze Haus niederreißen und auf die Müllhalde. Es war radikal. Eine drastische Maßnahme. Wieso? Weil Gott liebt die Menschen. Und Aussatz breitet sich aus und die Menschen in dem Haus werden verunreinigt, haben wir gelesen. Aussatz im Haus. Nehmen wir mal an, ich würde euch besuchen zu Hause. Und ihr wüsstet nicht, dass ich vorher komme. Und ich würde in alle Zimmer reingucken, ins Wohnzimmer, ins Kinderzimmer, die Bücher in den Regalen ansehen, die Videos, die herumliegen, welche Bilder im Computer sind, die Musik, die läuft, die Computerspiele. Würde ich Aussatz finden in eurem Haus, bei euch daheim, in eurem Zimmer. Würde ich Aussatz finden, Zeug, das raus muss. Also nehme an, ihr wüsstet nicht, dass ich da bin. Wie würdet ihr euch verhalten? Wäre da Aussatz da? Nehmt mal an, oder wir wissen, dass jemand, der viel wichtiger ist als ich, da ist. Und das ist Jesus. Und Jesus hat gesagt, ihr müsst radikal sein. Wenn dich etwas zur Sünde verführt, dann reiß es aus. Schneid es ab. Sehr radikal. Wirf es raus. Nicht entschuldigen, alle machen das und ist nicht so schlimm. Nein, radikal raus. Raus damit. Weil es wird Menschen verunreinigen, die in dein Haus kommen. Es wird deine Kinder verunreinigen, beeinflussen, dich selbst. Oder in deinem Haus, unter Anführungszeichen, deiner Familie. In den Ehen gibt es Mauern voll Aussatz zwischen euch. Gibt es da Mauern, die niedergerissen werden müssen, von voll Bitterkeit, Unversöhnlichkeit, Lieblosigkeit, keine Kommunikation. Gott sagt uns hier, die müssen niedergerissen werden, diese Steine. Die müssen raus. Müssen ersetzt werden durch neue Steine. Neue Art zu kommunizieren. Oder vielleicht überhaupt kommunizieren. Bitterkeit durch Liebe ersetzen. Selbstsucht durch Selbstlosigkeit. Muss raus. Niederreißen. Ersetzen. Akzeptiert diese Mauern nicht, wenn die da sind. Wie ist es mit den Kindern? Das betrifft wieder vor allem die Väter, die heute nur da sind. Aber indirekt auch die Mütter. Väter, natürlich der Priester der Familie. Der Priester soll ins Haus hineingehen und es genau inspizieren. Ihr Eltern, wisst ihr, was in euren Kinderzimmern ist? Was eure Kinder tun? Was sie anschauen, wohin sie gehen. Wenn sie ins Kino gehen, was für einen Film sie anschauen und was darin vorkommt. Welche Musik sie hören. Wohin die Teenies gehen, wenn sie ausgehen. Wisst ihr das? Ihr solltet es wissen. Nein, dann müsst ihr euch interessieren dafür. Ich meine, wenn ja, ist da, wenn ihr es wisst, ist da Aussatz an den Wänden im Haus oder am Computer oder die CDs, die Musik, die die Teenies hören. Es muss raus. Es muss raus. Und ihr müsst hingehen und mit ihnen reden. Und sagen, hey du gehst dann nicht mehr mit vielleicht. Ich will nicht, dass du den Film ansiehst. Das ist Schrott. Das ist Müll. Aussatz. Das verunreinigt dich. Und wir müssen ihnen erklären, warum. Das ist ganz wichtig. Sagen, hier, das ist das, was Gottes Wort sagt. Und das ist meine eigene Erfahrung. Und sie müssen verstehen. Helft ihnen zu verstehen, dass sie es selbst nicht mehr wollen. Und wenn sie es nicht verstehen, dann rebellieren sie. Aber wenn sie verstehen, dass du sie liebst und dass das deine Motivation ist, dass du sie beschützen willst von dem Schrott, wenn du ihnen zeigst, hey, das zerstört dich, das macht dein Leben kaputt, dann werden sie es hoffentlich zumindest akzeptieren, wenn nicht selbst überzeugt sein erfahren. Oh, aber das kann ich nicht tun. Das ist im Junior sein Freiraum. Der wird sauer sein, wenn ich in sein Zimmer gehe. Na und? Ich denke, wenn nicht, dann wirst du vielleicht eines Tages da sitzen mit Tränen in den Augen und zurückschauen und sagen, Mann, ich habe eine Gelegenheit einzugreifen, ich habe eine Gelegenheit, was zu tun, und ich habe es nicht getan. Und die Folge von Sünde ist Tod. Folge von Aussatz ist, es verbreitet sich, es zerstört, macht kaputt, wird dein Kind zerstören. Wir müssen die Kinder genug lieben, dass wir sie beschützen. Unangenehme Schritte vielleicht setzen. Das Ziel als Eltern ist nicht unbedingt populär zu sein, sondern zu erziehen. In der Furcht des Herrn, die Kinder zu erziehen, Eltern zu sein. Eltern, ihr müsst eingreifen. Das ist eure Verantwortung. Ihr könnt ja nachlässig sein oder bequem sein. Geht in das Zimmer rein und seht, ob es okay ist, was da drin ist oder nicht. Und wenn nicht, dann muss es raus. Ich denke, viele Eltern sind so passiv, ehrlich gesagt. Wissen nicht, wo die Kinder hingehen, was die Kinder ansehen. Ich denke, man soll sich interessieren dafür. Es ist viel Mist da draußen. Dasselbe gilt für uns als Familie des Herrn. Wir sind Brüder und Schwestern und Jesus sagt uns, wir werden im Matthäus-Evangelium, wenn wir dazu kommen, das noch genauer durchmachen, aber Matthäus 18 sagt, wenn du deinen Bruder oder deine Schwester sündigen siehst, dann geh hin. Konfrontier sie. In Liebe, in Sanftheit, aber geh hin. Hey, du verletzt dich. Ich habe gesehen, man ist nicht gut. Hör auf damit. Oder wenn du die Kinder siehst vor wem anderen, die vielleicht ins Kino gehen in irgendeinem perversen Film und du triffst sie, sag es den Eltern. Ich denke, die wollen das wissen, die sollten das wissen. Nicht wegschauen, weil es bequemer ist. So die Tendenz da in unserer Gesellschaft, wegzuschauen. Es gibt diese Studien, wo Verletzte am Boden liegen und sie stoppen, wie lange es braucht, bis irgendjemand hilft. Das sind oft halbe Stunde oder was. Die Tendenz ist, wegzuschauen. Es geht mich nichts an. Es ist mir unangenehm. Es wird zerstören und wir müssen die Menschen genug lieben. Und ich mache hier keine Werbung, ihr wisst es. Ich mache keine Werbung, nach Sünden zu schnüffeln oder kritisch zu sein, oder jede Kleinigkeit. Ah, der Sohn so hat sich auf den Finger gehauen und geflucht. Oder so. Nee, das ist Schwachsinn. Aber wenn jemand in die falsche Richtung rennt, wenn jemand sich wehtut, wenn jemand falsche Kompromisse eingeht, dann müssen wir hingehen, müssen aufdecken. Persönlich, in Liebe. zu ihm gehen, sodass Buße und Heilung möglich ist. Maria und Martha, Jesus hat gesagt, rollt den Stein weg, macht das Grab auf. Und gesagt, aber Herr, er ist schon 3 Tage tot. Unser Bruder Lazarus erstinkt. Jesus hat gesagt, mach auf. Ja, es mag stinken. Aber dein Job ist, du machst das Grab auf und Jesus sagt, komm heraus. Jesus macht lebendig. Das ist das Ziel davon, das ist der Zweck davon. Wir müssen aufdecken, sodass Buße und Heilung möglich ist. Wir müssen die anderen genug lieben, dass wir aufeinander Acht haben. Und das Letzte persönlich. Wie schaut es in meinen eigenen Wänden aus? In den Wänden meines Herzens? Welche Bilder hängen da an den Wänden? Welche Gedanken? Wie sehen die einzelnen Räume aus, die einzelnen Bereiche meines Lebens? Sind die wirklich rein? Ist wirklich Jesus der Herr über all diese Räume oder gibt es da Kompromisse? Gibt es da Räume, wo er nicht hinein darf? Vielleicht das Büro, wo ich meine Steuererklärung ausfülle oder mein Computerraum, wo ich am Internet surfe. Sind da Dinge, die nicht da sein sollten? Jesus sagt, reiß sie raus, schmeiß sie weg. Er sagt es, weil er uns liebt. Wir müssen es verstehen. Er liebt uns, er will uns beschützen. Er will nicht, dass wir Sünde leicht nehmen, dass wir abstumpfen und gefühllos werden dafür. Und dass es so weit geht, dass jemand anderer verletzt wird oder was zerstört wird. Also wir müssen damit umgehen. Am Schluss das Beste. Das Schönste ist immer am Schluss. Zum Schluss aufheben. Letztes schauen wir uns an, was wir tun damit, mit dem Aussatz. Und das ist für alle verschiedene Aussätze, wenn man so sagt, gleich. Wir werden uns Gottes Vorsorge für unseren Aussatz ansehen. Und für mich ist das begeisternd. Das ist im Kapitel 14, Vers 1, wenn wir zurückblättern. Und der Herr redete zu Mose, dies soll das Gesetz des Aussätzigen sein am Tag seiner Reinigung. Er soll zum Priester gebracht werden und der Priester soll nach draußen vor das Lager gehen und besieht ihn der Priester und sieht das Mal des Aussatzes an dem Aussätzigen geheilt und so weiter. Erstens, er muss zum Priester kommen, außerhalb des Lagers. Das ist der erste Punkt, der erste Schritt. Wenn du nicht zum hohen Priester Jesus kommst, kannst du nicht gereinigt werden. Er musste nach außen zum Lager kommen. Und das Tolle ist, der Priester wird hinausgehen. Unser Hohepriester Jesus wird hinausgehen. Er hat gesagt, ich werde niemanden zurückweisen, der zu mir kommt. Herr, wenn du willst, reinige mich. Ich will. Sei gereinigt. Jesus war der Freund von Sündern. Jesus ist noch immer das Freund von Sündern. Jesus ist unser Arzt. Er ist gekommen für die Sünder. Und er hat alles getan für uns, für unsere Heiligung, für unsere Reinigung. Und er sagt, ich will, sei rein. Ich mag das. Der Priester kommt nach draußen. Vers 4, dann soll der Priester gebieten, dass man für den, der zu reinigen ist, 2 lebende, reine Vögel nehme und Zedernholz, Karmesin und Ysop. 2 Vögel. Wir werden sehen, diese beiden Vögel sprechen von dem Erlösungswerk Jesu für uns. 2 Aspekten davon. Und ein Stück Holz, Zedernholz. Wofür steht Holz bildlich? Ist das Kreuz. Da wurde ans Holz geschlagen. Karmesin. Karmesinrot, Blutrot, immer ein Bild für Blut. Und Ysop, dieser kleine Busch, der erinnert uns an Passa. Da wurde das Blut der Lämmer an die Türpfosten gestrichen, was wieder ein Bild für das Erlösungswerk Jesu ist und der Tod des Engels vorbeigegangen. Vers 5, und der Priester soll gebieten, dass man den einen Vogel über lebendigem Wasser in ein irdenes Gefäß hineinschlachtet. Wofür steht das irdene Gefäß? 2. Korinther, Kapitel 4. Das irdene Gefäß ist unser Leib. Da heißt es, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Unser menschlicher Leib, wir sind der Staub, wir sind zerbrechlich als Menschen. Wir sind einen Vogel, ein himmlisches Wesen, das im Himmel sozusagen daheim ist, herumfliegt. Wir sehen, es wird geschlachtet in einem irdenen Gefäß, sodass ein Aussätziger gereinigt werden kann. Was für ein wunderbares Bild. Menschwerdung Jesu. Irdene Gefäß, Philippa 2. Er, der Gott gleich war, er erniedrigte sich und machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, Menschengestalt. Und als Mensch erfunden, erniedrigte er sich nochmal und wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Der erste Vogel, sein Leib ist gebrochen für uns. Er ist gestorben, damit wir gereinigt werden können. Über fließendem Wasser spricht vielleicht davon, ich denke dran, Wasser und Blut. Zwei Elemente, die aus der Wunde Jesu geflossen sind. Erinnert uns wieder an das Kreuz. Oder Wasser steht auch immer für das Wort. Das Wasserbad im Wort. Epheser 5. Lebendiges Wasser spricht vom Heiligen Geist. Jesus hat gesagt, wer zu mir kommt, aus dem werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und so auch das Wort, Prophetie, inspiriert vom Heiligen Geist. Das war alles vorhergesagt. Jesus, der Messias. Jesus, der Gott war, er ist als Mensch geworden. Er war Immanuel, Gott mit uns. Und er ist gestorben für uns. Gottes Heilsplan. Der erste Vogel, Jesu. Werk am Kreuz für uns. Vers 6, den lebenden Vogel soll er nehmen, ihn und das Zedernholz und den Karmesin und den Ysop und dieses und den lebendigen Vogel in das Blut des Vogels tauchen, der über dem lebendigen Wasser geschlachtet worden ist. Manche glauben, dass dieser Vogel mit so einem Karmesinfaden an das Holz gebunden wurde und dann in das Blut eingetaucht wurde. Gebunden mit dieser roten Schnur, mit dieser Karmesinroten. Erinnert uns an 1. Mose 38, wo die Söhne von Juda geboren wurden. Und der eine kommt heraus, der Zwillinge, und sie haben die rote Schnur an seiner Hand. Dann ist er wieder zurück und der andere ist gekommen. Aber rote Schnur, dass sie wussten, wer der Erstgeborene ist. Jesus war der Erstgeborene aus den Toten. Wir sehen diese rote Schnur oder dieses rote Seil auch in Josua 2 bei der Eroberung von Jericho und die Hure Rahab. Das Zeichen, sie lässt das rote Seil hinunter, das rote Tuch, war ein Zeichen für Rettung, für Erlösung, für Befreiung. Wir haben wieder das Holz, das Kreuz, wir haben Ysop. Das sehen wir auch bei der Kreuzigung, wo sie dieses Getränk da, diesen Mix auf den Ysop-Stab getan haben. Also Vers 6, den lebenden Vogel soll er nehmen, ihn und das Zedernholz, den Karmesin und den Ysop, und dieses und den lebenden Vogel in das Blut des Vogels tauchen, der über dem lebendigen Wasser geschlachtet worden ist. Und er soll davon etwas auf den, der vom Aussatz zu reinigen ist, 7-mal sprengen, und ihn für rein erklären. 7-mal. 7 ist die Zahl der Vollkommenheit. Jesus hat gesagt am Kreuz, es ist vollbracht. Wenn wir zu Jesus kommen und sein Werk für uns hat den vollen Preis bezahlt, es ist vollbracht. Wir sind völlig gereinigt, wenn wir das für uns persönlich annehmen, wenn wir zu Jesus kommen. Vers 7 weiter, und den lebenden Vogel soll er ins freie Feld fliegen lassen. Jesus ist nur gestorben, das war der erste Vogel. Jesus ist auch auferstanden. Dieser Vogel, der ins Blut getaucht wurde, ist auferstanden und ist in den Himmel geflogen. Hebräerbrief sagt uns, dass Jesus nach seiner Auferstehung mit dem Blut in dieses himmlische Heiligtum hineingegangen ist. und an den Altar gesprengt hat. Dieses Bild aus dem Alten Testament, was wir im 2. Mose durchgenommen haben. Das Blut im Alten Testament konnte die Sünden nur bedecken. Aber Jesus ist ein für alle Mal mit seinem Blut in dieses himmlische Heiligtum hineingegangen und hat für unsere Sünden bezahlt, hat unsere Sünden weggenommen. Sühnung für unsere Sünden. Das ist jetzt ein genaues Bild von dem, was Jesus getan hat. Und das 1500 Jahre zuvor. Wahrlich, diese Dinge sind ein Bild, wie Hebräer 11, glaube ich, uns sagt, von diesen zukünftigen Dingen. Vers 8, und der zu reinigen ist, soll seine Kleider waschen und sein Haar scheren und sich im Wasser baden, denn er ist rein. Und danach kann man ins Lager kommen, aber soll 7 Tage außerhalb seines Zeltes bleiben. Wird geschoren, wird rasiert, wird gewaschen, ist wie bei der Geburt. Baby ohne Haare. Glatt wie Babypopo. Neue Geburt, neues Leben. Und im Wasser gewaschen, das Wasser ist das Wort Gottes. Und wir brauchen dieses Bad im Wort täglich. Wir lesen weiter im Vers 8. Danach darf er ins Lager kommen, aber soll 7 Tage außerhalb seines Zeltes bleiben. Und es soll geschehen, am 7. Tag soll er all sein Haar scheren, sein Haupt und seinen Bart und seine Augenbrauen, ja, all sein Haar soll er scheren und seine Kleider waschen und sein Fleisch im Wasser baden, denn er ist rein. Also das Ganze würde wiederholt nach 7 Tagen. Bei der Bekehrung sind wir gereinigt worden, aber wir sollen auch leben in Reinheit. Und wir brauchen täglich dieses Bad im Wort Gottes, dass wir unsere Gedanken reinigen und reinwaschen. Dann in den nächsten Versen kommen diese ganzen Opfer, von denen wir schon gelernt haben, das Sündopfer, was von unserer sündigen Natur spricht, das Schuldopfer, was von den konkreten Sünden spricht, das Brandopfer, Speisopfer, Hingabe. Und Vers 14, das ist so cool. Lies mal Vers 14. Und der Priester nehme etwas von dem Blut des Schuldopfers und der Priester tue es auf das rechte Ohrläppchen dessen, der zu reinigen ist, und auf den Daumen seiner rechten Hand und auf die große Zehe seines rechten Fußes. Woher kennen wir das? Wo haben wir das gelesen? Es war bei der Einsetzung der Priester. Der Aussätzige wird behandelt wie ein Priester, der ehemalige Aussätzige. Wow, das ist so cool. Der ehemals Aussätzige wird behandelt wie ein Priester. Wird eingesetzt zum Dienst für den Herrn. Mann, Gott will uns gebrauchen, uns Aussätzige, die wir gereinigt sind von Jesus. Die dürfen seine Priester sein. Hat uns Aussätzige zu Priestern gemacht und wieder den Mund, den Daumen, die Zehe, das, was wir hören, was wir tun, wohin wir gehen. All unsere Vergangenheit ist gereinigt und wir sollen geheiligt sein für unser Leben hier mit Jesus. Vers 15, und der Priester nehme etwas von dem Log Öl und gieße es in seine linke Hand. Und der Priester tauche seinen rechten Finger in das Öl, das in seiner linken Hand ist, und versprenge etwas von dem Öl mit seinem Finger 7-mal vor dem Herrn. Und vom Rest des Öls, das in seiner Hand ist, soll der Priester etwas auf das rechte Ohrläppchen dessen tun, der zu reinigen ist, und auf den Daumen seiner rechten Hand und auf die große Zehe seines rechten Fußes, auf das Blut des Schuldopfers. Und das restliche Öl, das in der Hand des Priesters ist, soll er auf dem Kopf dessen tun, der zu reinigen ist. Öl, Heiliger Geist. Öl ist immer ein Bild für den Heiligen Geist. Und er salbt jetzt diesen ehemaligen Aussätzigen wieder die Ohren und die Hände und die Füße, das, was wir hören, was wir tun, wohin wir gehen. Wird gesalbt, wir werden zugerüstet zum Gottesdienst. Es gibt 4 Gruppen im Alten Testament, die gesalbt wurden. Es waren die Könige, denk an David, seine Salbung, die Propheten, die Priester. Und Jesus war der Gesalbte, Das Wort Messias oder Christos im Griechischen heißt eigentlich so viel wie Gesalbter. Jesus hat alle diese drei Ämter in sich vereint. Er war König, er ist unser Hohepriester, er ist der König der Könige. Aber dann gab es noch einen vierten, der gesalbt wurde, und das war ein gereinigter Aussätziger. Gott will uns gebrauchen, und Gott, er hat uns gereinigt und er salbt uns. Er salbt uns. Und dann ab Vers 21 ziehen wir dieselbe Prozedur hier nochmal. Nur es ist hier, wer gering ist und seine Hand kann es nicht aufbringen, ein Lamm für das Schuldopfer zu bringen. Dasselbe nochmal mit einer Taube als Opfer statt dem Lamm. Das war für die Armen. Wieder jeder kann gereinigt werden. Egal ob arm oder reich oder hoch oder niedrig. Gott hat einen Weg für alle, die Vergebung haben wollen. Das ist nicht ein cooles Kapitel über den Aussatz. Wir sind gereinigte Aussätzige. Von Kopf bis Fuß waren wir aussätzig und Jesus hat uns gereinigt. Er hat uns gewaschen und er hat sein Blut auf uns angewandt. Und er hat uns gesalbt, dass wir ihm dienen dürfen. Lass uns beten. Jesus, wir danken dir. Wir beten dich an als unseren hohen Priester, als unseren Heiland, Herr, als den König, als den Messias. Danke, dass du uns reingemacht hast und danke, dass wir dir dienen dürfen. Wir wissen, wir sind es nicht wert, aber es ist deine Gnade, Gott. Und Herr, wir bitten dich, dass wir in Reinheit leben dürfen oder können, Herr. Hilf uns dabei. Hilf uns, Herr, unser Haus sauber zu halten, unser Herz und unser Haus wörtlich und unsere Familie, und dass wir aufeinander Acht haben als Brüder und Schwestern in deinem Haus, Vater. Danke, dass wir dein Wort studieren dürfen, und Herr, es ist begeisternd, diese Bilder zu studieren, die wir haben, die vor 1500 Jahren, bevor du das für uns getan hast, Jesus, am Kreuz für uns gestorben bist und auferstanden bist. Es war nicht dein Buch, Gott. Es ist dein Heilsplan von Ewigkeit, Herr. Und wir danken dir dafür, dass wir Teil davon haben dürfen. In Jesu Namen. Amen.